Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Jetzt kommt ein langer, langer Text auf Sie, auf euch zu. Ein Text, der auch zum ersten Mal in unserer Landeskirche zur offiziellen Perikopenreihe, also der Texte gehört, über die gepredigt wird. Josua 2, lest entweder mit oder hört es euch an. Josua, der Sohn Nuns, sandte von Schittim zwei Männer heimlich als Kundschafter aus und sagte ihnen: Geht hin, seht das Land an, auch Jericho. Die gingen hin und kamen in das Haus einer Hure, die hieß Rahab, und kehrten dort ein. Da wurde dem König von Jericho gesagt: Siehe, es sind in dieser Nacht Männer von den Israeliten hereingekommen, um das Land zu erkunden. Da sandte der König von Jericho zu Rahab und ließ er sagen: Gib die Männer heraus, die zu dir in dein Haus gekommen sind, denn sie sind gekommen, um das ganze Land zu erkunden. Aber die Frau nahm die beiden Männer und verbarg sie. Und sie sprach: Ja, es sind Männer zu mir hereingekommen, aber ich wusste nicht, woher sie kamen. Und als man das Stadttor schließen wollte, da es finster wurde, gingen die Männer hinaus und ich weiß nicht, wo sie hingegangen sind. Jagt ihnen aber eilends nach, dann werdet ihr sie ergreifen. Sie aber hatte sie auf das Dach steigen lassen und unter Flachsstängeln versteckt, die sie auf dem Dach ausgebreitet hatte. Die Verfolger aber jagten ihnen nach auf dem Weg zum Jordan bis an die Furten, und man schloss das Tor zu, als sie draußen waren. Und ehe die Männer sich schlafen legten, stieg Rahab zu ihnen hinauf auf das Dach und sprach zu ihnen: Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn ein Schrecken vor euch ist über uns gefallen und alle Bewohner des Landes sind vor euch feige geworden. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat vor euch her, als ihr aus Ägypten zogt, und was ihr den beiden Königen der Amoriter, Sihon und Og, jenseits des Jordans getan habt, wie ihr an ihnen den Bann vollstreckt habt. Und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt und es wagt keiner mehr, vor euch zu atmen. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. So schwört mir nun bei dem Herrn, weil ich an euch Barmherzigkeit getan habe, dass auch ihr an meines Vaters Hause Barmherzigkeit tut. Und gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr leben lasst meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder, meine Schwestern und alles, was sie haben, und uns vom Tode errettet. Die Männer sprachen zu ihr: Tun wir nicht Barmherzigkeit und Treue an dir, wenn uns der Herr das Land gibt, so wollen wir selbst des Todes sein, sofern du unsere Sache nicht verrätst. Da ließ Rahab sie an einem Seil durchs Fenster hinab, und denn ihr Haus war an der Stadtmauer und sie wohnte an der Mauer. Und sie sprach zu ihnen: Geht auf das Gebirge, dass eure Verfolger euch nicht begegnen, und verbergt euch dort 3 Tage, bis zurückkommen, die euch nachjagen. Danach geht eures Weges. Die Männer aber sprachen zu ihr: So wollen wir den Eid einlösen, den du uns hast schwören lassen. Wenn wir ins Land kommen, so sollst du dieses rote Seil in das Fenster knüpfen, durch das du uns herabgelassen hast, und zu dir ins Haus versammeln deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und deines Vaters ganzen Haus. So soll es sein: Wer zur Tür deines Hauptes herausgeht, dessen Blut komme über sein Haupt, aber wir seien unschuldig. Doch das Blut aller, die in deinem Hause bleiben, soll über unser Haupt kommen, wenn Hand an sie gelegt wird. Und wenn du etwas von dieser unserer Sache verrätst, so sind wir frei von dem Eid, den du uns hast schwören lassen. Sie sprach: Es sei, wie er sagt, und ließ sie gehen, und sie gingen weg. Und sie knüpfte das rote Seil ins Fenster. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dein Wort zu verstehen, dass es, auch wenn es eine Geschichte ist von vor langer Zeit, dass sie doch uns persönlich anspricht. Und dass wir sie nicht nur hören, sondern dass sie auch unser Herz erreicht und dann unser Handeln und Denken und Leben bestimmt. Durch deinen Heiligen Geist. Amen. Wir befinden uns, das ist jetzt für Paul Gerhardt sicher ein bisschen ungewöhnlich, im Rotlichtviertel von Jericho. Ich bin gestern an den entsprechenden Lokalen in der Hansastraße vorbeigefahren, habe mir schon gedacht, soll ich da mal klingeln und fragen, ob ich irgendwelche Utensilien vielleicht bekommen kann, habe mich dann aber nicht getraut. Ich habe stattdessen jetzt mal dieses Rotlicht mitgebracht. Für Kenner ist es eigentlich eine Wärmelampe, aber heute Morgen muss es das tun, um anzudeuten, wo wir uns befinden. Auch ein Anspiel gibt es nicht, das wäre ja womöglich nicht jugendfrei. Und meine Frau hat mir auch davon abgeraten, an dieser Stelle einen zweideutigen Witz zu erzählen. Ich hätte aber einen guten, habe ich's. Ja. Also nochmal, wir befinden uns im Rotlichtviertel von Jericho. Es liegt unmittelbar an der Stadtmauer. Und wer hier im Lokal einkehrt, der wird nicht nach seinem Namen gefragt. Und das ist ja vermutlich auch der Grund, warum diese zwei Späher aus dem Volk Israel sich hier einschleichen. In einem solchen Etablissement wäre es den meisten ja wahrscheinlich peinlich, wenn man wüsste, dass sie hier einkehren. Ich erinnere mich, es war wohl vor 2 oder 3 Jahren, da wurden Daten von einem Seitensprungportal geleakt, also im Internet öffentlich gemacht. Das war doch dem ein oder anderen nicht so ganz recht, hier öffentlich genannt zu werden. Was freilich zeigt, falsches Tun wird öfter bekannt, als wir manchmal denken. Trotzdem spricht es jetzt sich rum, dass eben da Menschen aus dem feindlichen Volk in die Stadt gekommen sind. Menschen aus dem Volk, das gar nicht so weit entfernt lagert, und von dem man gehört hat, dass sie mit den anderen Völkern im Lande Kanaan so richtig kurzen Prozess gemacht haben. Während also jetzt der König von Jericho mit seinen Soldaten versucht, diesen Spähern auf die Schliche zu kommen, wechselt Rahab die Seiten und schützt die Männer. Nicht aus reiner Menschenfreundlichkeit, noch nicht mal allein aus Klugheit, wobei auch das eine Rolle spielt, sondern weil ihr Gott das aufs Herz gelegt hat. Der Gott, den sie eigentlich gar nicht kennt, von dem sie aber gehört hat, eben über dieses Volk Israel. Die Lüge, mit der sie die israelitischen Späher rettet, die wird interessanterweise in dem Text gar nicht thematisiert. Sie spielt keine Rolle. Erst viele Jahrhunderte später werden sich Theologen, angefangen mit dem großen Augustinus, Gedanken darüber machen, ob so eine Lüge gerechtfertigt sein kann. Obwohl sie doch eine Lüge ist und ja irgendwie doch gegen Gottes Gebot verstößt. In den 10 Geboten steht aber übrigens nicht, du sollst nicht lügen, sondern es steht dort, du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Ein Wort, das aus der Gerichtssprache kommt. Ein Theologe hat das mal so zusammengefasst, du sollst nicht den Ruf anderer Leute ruinieren. Das 8. Gebot hat unsere Beziehungen im Blick, dass wir uns aufeinander verlassen können, gelingendes Leben. Wenn das im Zentrum steht, dann kann es Situationen geben, in denen die nackte Wahrheit nicht hilfreich ist. Bekanntlich haben auch die hebräischen Hebammen gelogen, als der ägyptische Pharao die ganzen kleinen Kinder töten wollte. Sie haben gelogen, um die Babys zu retten. Rahab lügt, nun nicht in erster Linie, um das Leben der Kundschafter zu schützen, auch nicht in erster Linie, ich habe schon gesagt, um aus der Klugheit, sondern wegen dieser besonderen Erkenntnis, die sie gewonnen hat. Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Und dieser Herr ist nicht irgendwer. Der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Unglaublich, was da eine fremde Frau, die überhaupt nicht zu diesem Volk Israel gehört, für eine Erkenntnis gewonnen hat. Ich habe beim Nachdenken, es ist mir eingefallen, es gibt heutzutage in manchen Ländern, in denen der Glaube nicht weitergegeben werden kann, Situationen, wo gerade Muslime in Träumen von Jesus erfahren. Und in diesen Träumen macht er ihnen groß, was er für sie getan hat. Fremden, Menschen, die jetzt gar nicht so, wie wir erwarten würden, wissen, dass der Herr, euer Gott, der Gott oben im Himmel und auf Erden ist. Für mich ist es der zentrale Punkt dieser Geschichte. Und vielleicht, wenn ihr euch nur das merkt, das würde mir schon reichen. Rahab hat etwas gehört von dem Schrecken, den die Israeliten bei diesen Völkern Kanaans verbreitet haben. Sie hat etwas gehört, sie hat etwas begriffen, sie hat erkannt, dass es nicht allein auf die Stärke dieses Volkes beruht, dass sie da so stark sind und alle anderen niedermetzeln, sondern dass das mit diesem Gott zu tun hat. Aus der Erkenntnis wird ein Bekenntnis und aus dem Bekenntnis zieht sie Konsequenzen. Wie ist es mit uns heute? Viele Menschen würden schon sagen, dass da irgendwie ein Gott ist. Manche würden sogar sagen, sie glauben an Gott, wobei der Gottesbegriff dann meist sehr diffus ist. Aber ziehen wir Konsequenzen daraus? Der katholische Arzt und Theologe Manfred Lütz hat geschrieben in seinem Buch Gott, die Geschichte des Höchsten, eins müsste eigentlich klar sein, dass Gläubige anders leben als Nichtgläubige. Nur, interessanterweise ist es manchmal so, dass Atheisten sich mit der Frage nach Gott so richtig abarbeiten, obwohl es den doch ihrer Ansicht gar nicht gibt, und zugleich leben Christen oder Menschen, die zumindest dem Namen nach Christen sind, so, als ob es Gott gar nicht gäbe. Der möglicherweise theoretische Glaube an Gott hat in ihrem Leben also keine Konsequenzen. Davor aber müssen wir alle uns hüten. Wir können als Gläubige nicht so leben, als ob es Gott nicht gibt. Wir können nicht so leben, als käme alles nur auf uns an, im Privaten bis hin zur Klimapolitik. Glauben heißt Vertrauen, dass Gott für uns ist, dass er für uns sorgt und dementsprechend zu leben. Das bedeutet nicht, den Verstand auszuschalten, weder im Persönlichen noch in der Politik. Mit Gott zu rechnen bedeutet für Rahab sehr wohl, dass sie klug handelt, dass sie da so einen Deal mit den Spähern macht. Doch aus ihrer Erkenntnis und dem Bekenntnis ist Vertrauen geworden. Vertrauen, und danach richtet sie nun ihr Leben aus und sie darf erfahren, dass Gott hilft. Worum geht es hier konkret? Es geht hier zunächst mal ums nackte Überleben. Die Israeliten haben von Gott die Verheißung bekommen, dass ihnen das Land Kanaan zufällt. Dazu gehört auch, dass sie, damit es nicht zu einer Religionsvermischung kommt, dort alle Menschen töten sollen. Das ist für uns in der Regel völlig unverständlich. Und vielleicht haben sich einige uns schon mal vorgenommen, darüber mal mit Gott zu sprechen, dann in der Ewigkeit und ihn zu fragen, was er sich so da gedacht hat. Aber ich will das heute einfach mal stehen lassen. Mir geht es um diese Rahab, um das Rotlichtviertel. Die Rettung für Rahab, die sah nun so aus. Sie sollte ein rotes Band aus dem Haus hängen. Ich habe mal eins mitgebracht. Kein richtig schönes, sie sollte so ein Band raushängen. Das Seil, an dem sie vorher die Kundschafter, sich die hatten da retten können. So, kommt mal hierher, das rote Seil zum Rotlichtviertel. Also es hatte schon einmal Leben gerettet, dieses Seil. Und es ist dann tatsächlich so, als die Israeliten nach Jericho kommen, das ist diese Geschichte mit den Posaunen, habt ihr vielleicht schon mal gehört, da wird Rahab mit ihren Angehörigen, obwohl sie Fremde sind, Angehörige auch einer anderen Religion quasi, verschont. Das rote Band ist das Erkennungszeichen. Wie war das noch beim Auszug aus Ägypten? Auch da spielte die rote Farbe eine Rolle. Da schützte das Blut des Passahlamms an den Türpfosten der Häuser die Israeliten vor der schlimmen Plage, als die Erstgeborenen starben. Das Blut des Passahlamms deutet zugleich auf das Blut von Jesus, der als Lamm Gottes für die Sünden der Welt stirbt. Wer an Jesus glaubt, wer durch das Blut des Lammes gereinigt wird, der ist frei von Sünde. Und da geht es um etwas. Das ist nicht nettes Extra. Für Rahab ging es um Leben oder Tod. Ohne das rote Seil wäre sie genauso getötet worden wie alle anderen um sie herum. Für uns geht es ebenfalls um Leben oder Tod. Die Folge der Sünde, das sagt die Bibel ganz klar, die Folge der Sünde, die Konsequenz der Sünde ist der Tod, die ewige Trennung von Gott. Was uns davor bewahrt, ist das rote Seil für den Sünder, das Blut Jesu und das allein. Rahab erfährt Rettung. Auch wir haben Rettung nötig. Vor Gott ist keiner von uns besser als die Hure Rahab. Das mag brutal klingen. Und natürlich können wir nach menschlichen Maßstäben sagen, dass es besseres und schlechteres Verhalten gibt. Da gibt es Menschen, die sind moralischer und andere, die sich weniger moralisch verhalten. Wobei wir hier beim Thema Prostitution nicht nur an die Frauen denken sollten, die ihre Dienste anbieten. Entscheidend ist ja, dass es Männer gibt, die diese Dienste in Anspruch nehmen. Ohne Nachfrage gäbe es hier kein Angebot. Ganz zu schweigen von den Zuhältern, die die Prostituierten oft ganz schrecklich behandeln. Es gibt christliche Hilfsorganisationen, die sich da wirklich doll engagieren. Aber ich sage es nochmal, es geht nicht um die moralische Bewertung der Rahab. Rahab wird nämlich nicht festgelegt auf ihr Sündersein. Gott sieht in ihr nicht die Sünderin, sondern die Frau, die zum Vorbild wird für viele andere in der Geschichte. Auch keiner von uns ist darauf festgelegt, auf den Mist, den er in seinem Leben begangen hat. Sondern wir werden von Gott so gesehen, was er mit uns vorhat. Das heißt, keiner von uns sollte sich darauf festlegen lassen, was andere von uns denken. Lass dich nicht darauf festlegen, was andere von dir denken. Und lass dich noch nicht mal darauf festlegen, was du womöglich über dich denkst. Nur eins zählt: wie Jesus dich sieht und wie sein Plan für dein Leben aussieht. Rahab erfährt am eigenen Leben, dass ihr Vertrauen zu Gott belohnt wird, dass sie gerettet wird. Das mag aus der Distanz nichts Ungewöhnliches sein, doch es ist in der frühen Geschichte Israels höchst ungewöhnlich, dass eine Fremde, noch dazu eine Frau mit zweifelhaftem Ruf, und sie wird von Gott erwählt und wird Teil des Volkes Israel. Mehr noch als das, und vielleicht weiß es ja der eine oder andere unter euch, Rahab erscheint später im Matthäusevangelium im Stammbaum von Jesus. Also die Bibel scheut sich nicht zu erwähnen, dass diese Fremde mit zweifelhaftem Ruf zu den Vorfahren von Jesus gehört. Und später wird sie im Hebräerbrief und im Jakobusbrief sogar als Vorbild im Glauben und im Handeln bezeichnet. So ganz ähnlich wie diese Frau, von der wir im Evangelium gehört haben, von der Jesus sagt: Weib, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Was geschieht hier bei Rahab und später bei dem sogenannten kanaanäischen Weib? Hier zeigt sich, dass die Heilsgeschichte Gottes über das Volk Israel hinausgeht. Wir, die Menschen aus den sogenannten Heidenvölkern, sind mit hineingenommen in das Rettungsprojekt Gottes. Christus ist unser Friede, heißt es im Epheserbrief. Und damit ist gemeint, dass er eben die sogenannten Heidenchristen mit dem Volk Israel verbindet. Das bedeutet für mich übrigens auch, dass wir deshalb um unseres Glaubens willen und nicht nur allein um Menschlichkeit willen für Juden eintreten müssen, egal ob sie schon erkannt haben, dass Jesus ihr Messias ist oder nicht. Das sei in dieser Woche nach den Ereignissen von Halle ganz besonders betont. Sicher, bei so einem Text bleiben viele Fragen. Er war ja auch lang genug. Ich will nur mal eine andeuten. Warum eigentlich werden die einen gerettet, in diesem Fall Rahab und diese Familie, und warum sterben die anderen, werden regelrecht abgeschlachtet? Ich habe darauf keine befriedigende Antwort. Wir können auch moderne Fragen dazustellen. Warum sollen eigentlich nur Menschen gerettet werden, die an Jesus Christus glauben? Wie ist es mit Menschen anderer Religionen? Das fragen heute viele. Und darüber darf man sich auch Gedanken machen. Freilich, solch große Gedanken können eine Ausrede sein. Eine Ausrede, eine Ausflüchte, sich nur ja nicht persönlich mit der Frage zu beschäftigen, wie ich vor Gott dastehe. Womöglich wird Gott mir einmal sagen, manche Dinge kannst du getrost mir überlassen. Glaub mir, ich habe da den besseren Überblick. Aber deine Verantwortung besteht für dein Leben. Und da kannst du dich entscheiden, ob du mir folgen willst oder nicht. Diese Frage möchte ich euch heute Morgen mitgeben. Wenn ihr sie wollt, was ist der rote Faden in deinem Leben? Willst du ernst machen mit diesem Jesus, der auch für dich ans Kreuz gegangen ist? Und wie schaut es in deinem Leben aus, der du doch eigentlich schon an Jesus glaubst? Soll die Erkenntnis auch Konsequenzen haben? Ich möchte zum Schluss noch an einen Menschen erinnern, an eine Geschichte, die viele, viele hundert Jahre später, aber am selben Ort spielt, in Jericho. Es ist die Geschichte eines Mannes, der ebenfalls am Rand der Gesellschaft stand, so wie Rahab am Rand der Gesellschaft stand. Ich rede von Zachäus, jenem fiesen Zolleinnehmer, der, da er die Römer im Rücken hatte, sich an seinen eigenen jüdischen Volksgenossen bereicherte. Dann kommt Jesus in die Stadt, alle wollen ihn sehen, auch Zachäus. Er steigt auf einen Baum, er ist klein und vielleicht will er auch ein bisschen in Distanz bleiben. Doch Jesus sieht ihn. Er schaut ihn an. Und was macht er dann? Hält er ihm eine Gardinenpredigt? Ich kenne dich. Du bist doch der, der mit den Römern paktiert und die Leute ständig über den Tisch zieht. Ist es so? Okay, ihr wisst, das ist falsch. Jesus legt Zachäus nicht auf seine Vergangenheit fest. Er sagt ganz einfach, Zachäus, heute möchte ich mit dir essen. In deinem Haus. Und miteinander essen, das hieß in der damaligen Zeit noch viel mehr als heute, es heißt Gemeinschaft zu haben. Und die Leute haben sich das Maul zerrissen über Jesus, der sich mit einem Zöllner einlässt und an anderen Tagen, Überraschung, mit Prostituierten und anderen, die Rettung nötig haben. Und was passiert? Wir wissen nicht viel. Wir kennen nicht die Predigt, die Jesus gehalten hat, ob er überhaupt eine Predigt gehalten hat. Aber dies, Zachäus ändert sein Leben. Er will den Leuten das zu viel Verlangte zurückgeben, mehrfach. Die Begegnung mit Jesus, allein das hat Zachäus verändert, radikal verändert. Er hat eine Beziehung zu Gott gewonnen und fängt an, die Beziehung zu den Mitmenschen zu verändern. Ich möchte ein Gebet sprechen. Und ich möchte euch bitten zu überlegen, ob das vielleicht auch für euch ein Gebet ist. Herr Jesus Christus, wir haben heute Morgen neu deinen Ruf gehört. Und lass uns nicht im Unverbindlichen bleiben. Du weißt, wie oft wir uns von deinen Wegen abgewandt haben. Aber wir dürfen neu erfahren, dass du uns trotzdem nicht aufgegeben hast. Ich möchte es ganz persönlich sagen, ich bekenne dir die Schuld meines Lebens, die ungezählten Fehler meiner Tage. Aber ich danke dir, Herr, für dein Sterben am Kreuz und für die Freiheit von Schuld, Angst und Hoffnungslosigkeit. Im Vertrauen darauf, dass du zu mir Ja gesagt hast, da möchte ich einfach auch sagen, ja, ich will dein Eigentum sein und bleiben. Gib du mir die Kraft, stets in deiner Nähe zu bleiben und nicht zu verzagen, wenn ich in Krisen komme. Herr Jesus, verwandle du mein Leben. damit es für dich zur Freude und den Menschen zur Hilfe wird. Amen.